Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Der Tag der Arbeit, der ist ja noch keine Woche her. Da diskutiert die gesamte deutsche Filmbranche über nichts anderes als die schwierigen Arbeitsverhältnisse an deutschen Filmsets. Auslöser dafür sind die Berichte von den Dreharbeiten von Til Schweigers Film Manta Manta, zweiter Teil, bei dem es neben alkoholisierten Ausfällen des Regisseurs wohl auch zu massiven Fehlern und Überlastungen des gesamten Filmteams gekommen ist. Der Chef der Produktionsfirma Konstantin Film, Martin Moskowitz, hat sich gestern zum ersten Mal dazu geäußert und bestätigte einige der Vorwürfe, die er nun aufklären lassen möchte. Und Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat ja fast passend dazu diese Woche den Aktionsplan Respektvoll Arbeiten in Kunst, Kultur und Medien vorgestellt. Darin werden neue Verhaltensregeln für die Film-, Medien- und Kulturbranche gefordert. Wie man das alles aber umsetzen kann, das ist noch nicht geklärt. Das Gute an diesen Schlagzeilen ist ja vielleicht, dass jetzt wieder intensiv diskutiert wird über unnötige Machtkonzentrationen, über Folgen von starren Hierarchien am Set, den großen Druck, dem Filmteams ausgesetzt sind, über kleine Budgets bis hin zu immer länger werdenden Drehtagen. Über diese Gemengelage konnte ich vor der Sendung mit Paul-Vincent Roll sprechen. Er ist Filmschaffender und Vertreter der Organisation Filmmakers for Future, die sich unter anderem für ein besseres und faireres Arbeitsumfeld im Film einsetzen. Ich habe ihn gefragt, ob es nicht an der Zeit ist, auch das romantische Bild der Filmarbeit zu hinterfragen, weil am Set meist wenig Traum herrscht, dafür viel Fabrik.
Ich denke ja. Also ich glaube natürlich, viele von uns Filmschaffenden sind ans Set gekommen mit auch so einer Art romantisierten Vorstellung davon, wie das ist, am Set zu arbeiten, weil man natürlich als externer Mensch immer nur das Endprodukt mitbekommt und wie glamourös das dann im Endeffekt ist oder wie toll die Filme sind, die man guckt. Aber wie das tatsächlich entsteht, davon kriegt man natürlich wenig mit. Und für mich war das auch so, ich bin auch ans Set, weil ich irgendwie die Teamarbeit super toll fand. Also mir das vorzustellen, wie viele verschiedene Leute da irgendwie an einem Produkt arbeiten und zusammenkommen. Wenn man dann aber tatsächlich mal am Set ist, merkt man, glaube ich, relativ schnell, dass es sehr viele Dinge gibt, die gesundheitlich sehr schwierig sind. Das ist zum Teil physisch, aber sehr viel auch, was psychische Gesundheit angeht, glaube ich. Also einfach, dass man sehr wenig Zeit für sich hat, sehr wenig Erholungszeit auch hat, sehr lange Arbeitstage hat, die dann auch dafür sorgen, dass man sehr oft gefühlt seine eigenen Grenzen nicht mehr so genau achten kann, wenn man eben in dieser Branche bleiben will. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir da jetzt auch öffentlich mal drüber sprechen, dass das einfach eine Sache ist, gerade auch wenn es um Nachwuchs geht, was immer mehr ein Problem ist, weil, glaube ich, auch gerade die jüngere Generation, wo ich mich jetzt dazu zähle, viel weniger bereit dazu ist, diese Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Gerade wenn sich irgendwie der Rest der Welt immer mehr mit so Themen wie 4-Tage-Wochen und was weiß ich alles beschäftigt und wir immer noch nicht mal irgendwie bei einem 8-Stunden-Tag angekommen sind als Standard in unserer Branche. Ja, von dem her ist es, denke ich, sehr wichtig, dass das mal ein bisschen öffentlicher wird, was Arbeitsbedingungen und die Realität am Set angeht und dass da immer sehr viel Romantisierung dabei ist, die wir aber auch zum Teil selber machen, glaube ich, am Set, um uns quasi zu damit klarzukommen, dass es so ist, glaube ich. Deshalb gibt es auch so die Tendenz, diese Selbstausbeutung zum Teil zum Lifestyle zu machen in unserer Branche, was nicht wenige Leute tun. Dass es dann so ein Vergleich ist, so von wegen, ja, wer kann länger arbeiten und sich mehr ausbeuten, ohne zusammenzubrechen, und man da irgendwie dann auch stolz darauf ist, was eigentlich absurd ist.
Sind das auch vielleicht Ängste, die dazu geführt haben, dass lange eben nicht öffentlich darüber gesprochen werden ist? Also das eine ist die Selbstausbeutung und das andere ist ja vielleicht, naja, man ist ja auch frei beschäftigt, ne? Man hangelt sich von Projekt zu Projekt und wenn ich dann derjenige bin, der immer sagt, hallo, hier, bitte haltet die Arbeitsverhältnisse ein, so wie sie sein sollten, riskiert man ja vielleicht, mehr engagiert zu werden.
Angst, es öffentlich anzusprechen, bestimmt. Also klar, es gibt immer wieder Situationen auch im Set, wo man sich denkt, das, was jetzt eigentlich gerade passiert ist, vielleicht sogar, also zumindest ist es vielleicht schwierig, was so auch Energiehaushalt von allen angeht, um dann wirklich sicher arbeiten zu können. Vielleicht ist es sogar schon verboten, wenn man es wirklich genau nimmt, darüber wirklich zu sprechen oder das auch bei der Produktion anzusprechen. Das natürlich machen das viele, nicht immer. Manche Sachen wird es auch einfach runtergeschluckt. Wenn es aber angesprochen wird, dann ist oft halt auch immer Man findet manchmal ein offenes Ohr auf Produktionsseite, oft aber auch nicht, wo dann eher mit einem diskutiert wird und warum man sich jetzt beschwert, weil eigentlich geht es einem doch super. Genau, mit den Jobs, wenn man sich öffentlich beschwert, ich glaube, erstmal braucht es natürlich immer eine gewisse Menge an Leuten, die bereit sind, sich offensichtlich zu beschweren, dass es auch irgendwie ein Momentum hat oder dass es nicht nur eine Stimme ist, die sich irgendwo beschwert, weil das interessiert, glaube ich, meistens niemand. Und dann kommt dazu noch, dass man meistens nach so einem Projekt so schnell erstmal so fertig ist von dem Projekt, das man gerade gemacht hat, dass dann auch oft so das Mindset ist, ja okay, jetzt ist auch egal. Man romantisiert das auch sehr schnell wieder danach, wie das Projekt eigentlich war. Also währenddessen regt man sich immer sehr schnell auf und dann danach ist es dann doch eigentlich ganz okay gewesen und es war ja eigentlich noch ganz spaßig.
Wie ist das eigentlich dennoch beim Thema Geld? Ich weiß, dass viele Produktionen dann doch sehr eng budgetiert sind und ich kann mir vorstellen, dass gerade weil Produzenten am Ende vielleicht eher Mangel verwalten, in Anführungsstrichen natürlich, es sind schon große Summen, aber dadurch, dass viele Projekte eng kalkuliert sind, kommt es ja vielleicht genau dazu, zu dieser Selbstausbeutung. Also sind das nicht auch diese Strukturen, die dazu führen, dass dann Individuen letztendlich sich derart belastet fühlen am Set?
Auf jeden Fall, wenn man ein relativ knappes Budget hat, es ist schwierig, zum Beispiel eine Location lang zu bezahlen oder für Technik länger zu bezahlen. Und da macht dann halt ein Drehtag mehr zu haben einen sehr großen Kostenpunkt direkt aus. Und dann wird natürlich umso mehr da noch reingeschoben. Da hat man halt viel auch irgendwie die Tendenz, dass sehr wenig Nein gesagt wird am Set. Womit wir uns auch brüsten auf irgendeine Art. Also, dass wir immer alles möglich machen wollen, was ja auch gut ist auf eine Art. Sorgt aber auch dafür, dass eben die umsetzenden Kreativen sehr viel freie Hand immer haben, was den Drehtag angeht. Und dadurch Sachen halt sehr schnell ausarten können, wenn einfach Leute spontan neue, faszinierende Ideen haben, die dann aber dafür sorgen, dass halt Leute Überstunden machen.
Also wir haben hier die individuelle Belastung, dann haben wir auch so eine gewisse Machthierarchien. Also es ist ja verführerisch, wenn alle sagen, alles ist möglich, dann will ich es vielleicht ausprobieren. Also man sieht, es ist sehr komplex. Jetzt trotzdem die Frage, was kann sich ändern oder was muss sich ändern, damit es dann für alle besser wird? Ist es am Ende doch vielleicht nur das Geld?
Ich glaube, das Geld allein ist nicht so der Hebel, weil man dadurch sich halt auch seine Gesundheit abkaufen lässt in einer gewissen Art. Wie man da hinkommt wirklich, ohne dass es ausgenutzt werden kann, ist schwierig. Es gibt jetzt aber immer mehr Bewegungen in unserer Industrie. Also auch bevor jetzt dieser Artikel erschien, gab es jetzt einige Arbeitsgruppen zur sozialen Nachhaltigkeit, zum Jobsharing, also dass sich zwei Leute eine Position teilen können, um halt auch eine Familie und so zu haben. Und ich glaube, da bewegt sich gerade sehr viel, einfach weil immer weniger Leute bereit sind, zu den Bedingungen zu arbeiten.
Dann sollte man auf die selbstreinigen Kräfte der Industrie abwarten. Also um es klar zu machen, ihr sortiert euch dafür oder muss es von außen Impulse geben, von der Politik zum Beispiel?
Ich bin immer kein Fan von der Industrie, alles selber machen zu lassen, weil ich glaube, dass erstens dauert es meistens zu lange und zweitens halte ich es auch nicht für besonders vielversprechend. Claudia Roth hat ja gerade zum Beispiel angekündigt, dass die Industrie sich einen Verhaltenskodex geben soll, der dann erstmal irgendwie freiwillig für die Industrie ist oder also freiwillig verbindlich, aber selbstverpflichtend. Da halte ich nicht besonders viel von. Es muss direkt eine Konsequenz haben, auch was Förderungen angeht, wenn man den missachtet. Und das kann nicht nur ein Ding sein, wo sich die Industrie freiwillig dazu verpflichtet. Weil dann ist es wieder so ein sollte, aber muss nicht unbedingt im Zweifelsfall. Wie wir jetzt schon sehen bei vielen Sachen, sei es nur Arbeitsrecht, was auch oft versucht wird einzuhalten, aber wenn es mal nicht ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Genau, von dem her ist eine Verpflichtung, die auch Konsequenzen hat, denke ich, nötig. Und es kann nicht der Industrie komplett alleine überlassen werden, nein.
Paul Vincent Roll von Filmmakers for Future sprach mit mir über die bestehenden Arbeitsverhältnisse an deutschen Filmsets und über mögliche Wege, es anders zu machen. Immer wieder sprechen wir hier in Vollbild über das Erbe des ostdeutschen Films, über die DEFA und ihre Geschichte, aber auch ihre Geschichten. Da ist immer auch wieder die staatliche Zensur ein Thema gewesen, also Filme, die verboten wurden, Karrieren, die dadurch nicht erblühen konnten. Da vergisst man manchmal auch, dass es auch in der Bundesrepublik, also in Westdeutschland, eine Filmzensur gab, und zwar von osteuropäischen Filmen. Im Berliner Zeughauskino beginnt diese Woche eine hochspannende Filmreihe, die sich der westdeutschen politischen Filmzensur im Kalten Krieg widmet. Unter dem Titel »Der Bundeskanzler wünscht einen harten Kurs« werden dort osteuropäische Filme und Produktionen der DEFA gezeigt, die in den 1950er und 60er Jahren in der BRD nicht gezeigt werden durften. Um was für Filme es sich dabei genau handelt und warum diese verboten waren, darüber konnte ich vor der Sendung mit einem der Kuratoren der Reihe sprechen, mit Dr. Andreas Kötzing. Ich habe ihn zunächst gefragt, was es mit dieser bundesrepublikanischen Zensur überhaupt auf sich hat.
Ja, die gab es tatsächlich auch, und zwar vollzogen von einem Ausschuss mit einem etwas sperrigen Namen, der hieß Interministerieller Ausschuss für Ost-West-Filmfragen. Tatsächlich ein Gremium, das sich zusammengesetzt hat aus Vertretern verschiedener Bundesministerien und zwischen 1954 und 1966 tätig war und in dieser Zeit Filme aus Osteuropa und insbesondere aus der DDR überprüft hat, bevor sie freigegeben wurden für die westdeutschen Kinos, für westdeutsche Festivals oder auch für andere Filmvorführungen in der Bundesrepublik. Und das ist ein ganz schöner Batzen von Filmen, die der Ausschuss da gesichtet hat. Die waren sehr fleißig, über 3000 Filme. Und das Spannende ist eben tatsächlich, dass in diesem Zeitraum auch mehrere Filme nicht freigegeben wurden oder nur mit Schnittauflagen freigegeben wurden für die westdeutschen Kinos. Insgesamt sind das über 150 Fälle, die ich dort in den Akten ausfindig machen konnte. Und das ist insofern natürlich ganz spannend, weil wir es tatsächlich mit einer Form durchaus von politischer Zensur zu tun hatten. Denn dieser Ausschuss war ausschließlich für Osteuropa und für die DDR zuständig, nicht für die westeuropäischen Länder.
Das ist ja interessant. Wenn ich an Filmzensur in der Bundesrepublik denke, dann fällt mir immer der Fall von Im Reich der Sinne ein, des japanischen Films, der dann quasi auf der Berlinale zensiert worden ist wegen sexueller Darstellung. Wie sieht es denn bei diesen osteuropäischen Filmen jetzt aus? Geht es da auch um Themen, um bestimmte vielleicht Sittenwidrigkeiten, die da aufgefallen sind, die der Ausschuss verhindern wollte?
Also sittenwidrige Themen waren es eher weniger, sondern es ging tatsächlich um politische Themen. Es ging um Werbung für den Kommunismus natürlich einerseits. Das war das zentrale Anliegen des Ausschusses, Filme zu verhindern oder die Verbreitung in der Öffentlichkeit zu unterbinden, in denen in irgendeiner Art und Weise für den Kommunismus geworben werden sollte. Das können wir vor dem Hintergrund des Kalten Krieges ganz gut nachvollziehen. Man hat natürlich versucht, bestimmte Sichtweisen zu unterbinden, die dort aus Osteuropa gezielt eingeschleust werden sollten in die westliche Welt. Aber das war es eben nicht allein. Die politische Zensur reichte noch sehr viel weiter. Man hat sich zum Beispiel auch insbesondere für Geschichtsdarstellungen interessiert und viele Filme aus Osteuropa und der DDR wurden sehr skeptisch beäugt, wenn sie sich zum Beispiel auf die Zeit des Nationalsozialismus fokussierten. Der Ausschuss wollte verhindern, dass hier deutsche Schuld thematisiert wird, dass deutsche Verbrechen im Zweiten Weltkrieg dargestellt werden. Da haben wir sehr, sehr viele Beispiele, wo solche Filme dann tatsächlich unter dem Gesichtspunkt betrachtet worden sind. Was macht das eigentlich mit der westdeutschen Öffentlichkeit? Wollen wir eigentlich diese Filme hier bei uns zeigen? Und da wird es dann natürlich wirklich spannend, weil der Ausschuss sich dort in einer sehr, sehr starken Grauzone bewegt hat, wo man auch sagen kann, hier sind eindeutig mit politischen Motiven bestimmte Filme von der Öffentlichkeit ferngehalten worden, bei denen man tatsächlich den Eindruck hatte, naja, das sind Themen, die wollen wir lieber nicht in der Öffentlichkeit diskutiert haben. Vor allem natürlich, wenn es um den Verbleib von ehemaligen Nationalsozialisten in der westdeutschen Öffentlichkeit ging. Da gab es einige DEFA-Filme, die Biografien von Politikern nachrecherchiert hatten, die in der Bundesrepublik wieder in bestimmte Ämter zurückgekehrt waren. Und bei diesen Filmen war man sehr strikt. Da hat man ganz konsequent gesagt, auf gar keinen Fall. Die wurden zum Teil auch für Festivals nicht freigegeben oder nur für ein ganz, ganz eingeschränktes Publikum. Man kann anhand dieses Ausschusses tatsächlich sehr, sehr viel auch über den Zeitgeist der 50er und 60er Jahre in der Bundesrepublik lernen.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also es ist schon auch eine geschichtspolitische Zensur.
Auf jeden Fall. Man spiegelt darin natürlich bestimmte gesellschaftliche Prozesse wieder, über die wir heute sehr viel wissen aus der Forschung, gerade was so das Verdrängen bestimmter Vergangenheitsaufarbeitungen angeht. Und das kann man anhand des Ausschusses tatsächlich auch sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man sich anschaut, was sind das eigentlich für Filme und mit welchen Motiven sind die verboten worden.
Dann blicken wir doch mal aufs Programm. Es sind wirklich selten gezeigte Kurzfilme zu sehen, von auch sehr bekannten Regisseuren, unter anderem István Csábor aus Ungarn, Tadeusz Makaczyński aus Polen, aber eben auch populärwissenschaftliche Filme der DEFA. Mit was für Augen kann man die denn heute betrachten, diese Filme? Wirken die heute auch noch gefährlich?
Nicht wirklich. Es überrascht einen eher, wenn man die Filme sich heute anschaut und dann guckt, an welchen Kleinigkeiten sich der Ausschuss tatsächlich gestoßen hat. Ein populärwissenschaftlicher Film der DEFA über die Wartburg zum Beispiel und über die Deutung der Geschichte der Burg innerhalb der deutschen Kulturgeschichte. Da ist sehr viel Politisches mit drin, aber das hat zum Beispiel schon ausgereicht, dass der Ausschuss gesagt hat, nein, den Film wollen wir lieber nicht für die Mannheimer Filmwoche freigeben. Bei István Csábors Film war es tatsächlich so, dass er sich mit der NS-Vergangenheit beschäftigt hat, Variation über ein Thema heißt der Film, und da hat man eindeutig gesagt, nein, hier werden die Deutschen nur aus der einseitigen Perspektive der Täter dargestellt. festgestellt, das soll in dieser Art und Weise nicht gezeigt werden. Da hat man in Oberhausen dann getrickst auf dem Festival, um versucht, den Film doch irgendwie präsentieren zu können, am Ausschuss vorbeizukommen. Also auch solche Geschichten hat es gegeben. Aber es ist heute tatsächlich zum Teil auch ein bisschen aufwendig herauszufinden, was genau hat den Ausschuss eigentlich an bestimmten Filmen gestört. Denn sie haben ihre Entscheidung nicht immer begründet. Manchmal wurde einfach nur dem Antragsteller mitgeteilt, der Film ist nicht freigegeben. Und dann wurden aber gar keine konkreten Gründe benannt. Und man muss dann in den Protokollen schauen, ob das eigentlich wirklich sich noch genau herausfinden lässt. Oder man schaut die Filme halt genau mit so einem kritischen Gegenblick an und fragt sich, was könnte eigentlich diese Bonner Beamten damals an diesen Filmen gestört haben.
Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch über die Hintergründe der Zensur sprechen. Wenn man sich die Verbotsfälle genauer anschaut, dann erstaunt es dann schon zu sehen, wie stark der deutsche Staat in die öffentliche Kultur letztendlich eingegriffen hat, obwohl das ja laut Grundgesetz nicht möglich ist. Eine Zensur findet nicht statt, steht ja bis heute im Grundgesetz. Warum griff man damals in Bonn trotzdem mit so harten Mitteln durch und direkt in die Kulturproduktion anderer Länder ein?
Ich glaube, das kann man am ehesten verstehen, wenn man sich vergegenwärtigt, wie nah damals noch die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges und der NS-Zeit zurücklag. Einerseits hatte man eben selber die Erfahrung gemacht, welchen großen Einfluss Filme auf die Öffentlichkeit haben können. Das ist der eine Aspekt, weswegen man auch nach wie vor der Meinung war, dass Filme einen ganz großen Einfluss auf die Bevölkerung haben könnten und deswegen eben auch diese Schutzfunktion durch den Ausschuss wahrgenommen werden sollte. Auf der anderen Seite sind in diesem Ausschuss natürlich Menschen und die haben alle eine Geschichte vor 1945 erlebt. Zum Teil sind das auch ehemalige Beamte aus NS-Ministerien, NS-Gremien gewesen, die dort weitergearbeitet haben. Und die sind natürlich mit einer starken antikommunistischen Erziehung groß geworden. Und das setzt sich in den 50er Jahren fort. Also da man muss sich vielleicht im Detail gar nicht so sehr darüber wundern, dass es diese starke antikommunistische Stoßrichtung gab. Was mich eher verwundert hat, ist, dass der Ausschuss lange Zeit auf einen Konsens setzen konnte. Denn es beschweren sich wenig Antragsteller darüber, über diese Entscheidung, was uns heute vielleicht verwundert. Aber damals gab es tatsächlich diesen Konsens und es war auch so, dass bestimmte Produzenten, Filmverleiher ihre Geschäfte mit Osteuropa, mit der DDR tatsächlich auch davon abhängig gemacht haben. Kriegen wir ja eine Freigabe der Filme durch den Ausschuss, zum Teil auch Schnitte von Seiten der Produzenten sehr bewusst und freizügig vorgenommen wurden, um eben diesen Ausschuss davon zu überzeugen, den Film in dieser Form zeigen zu können. Also das war durchaus ein Konsens, auf den der Ausschuss fußen konnte. Das ändert sich dann erst im Verlauf der 60er Jahre, wo sich eine sehr viel stärkere kritische Gegenöffentlichkeit herausbildet, die dann auch anfängt, die Entscheidungen des Ausschusses kritisch zu hinterfragen. Es sind Journalisten, die anfangen, darüber zu berichten, aber dann eben tatsächlich auch erste Filmproduzenten, Leute, die Filme vorführen wollen, die sagen, hoppla, was ist das eigentlich? Warum muss das eigentlich ein Ausschuss entscheiden? Warum darf ich das nicht selber entscheiden? Also man lernt auch sehr viel darüber, wie eigentlich die Demokratie sich gefestigt und herausgebildet hat und dieser Ausschuss dann letzten Endes auch überwunden wurde durch Kritik aus der Öffentlichkeit und man ihn dann eigentlich, muss man ehrlich sagen, so stillschweigend eingestellt hat, um größere Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit darüber zu vermeiden.
Dass man jetzt Angst vor Filmen hat, dass sie einen gewissen Einfluss auf die eigene Bevölkerung haben und deshalb sie zensiert, das kennen wir ja aus dem damaligen Ostblock. Da gibt es ja auch unterschiedlich skurrile Geschichten darüber, dass der erste Star Wars Teil in Polen gezeigt worden ist mit dem Titel Star Wars Nummer 4 und alle fest davon überzeugt waren, dass die ersten drei Teile in der Zensur hängen geblieben sind. Was unterschied denn aber jetzt die ganz spezifische Filmzensur in Bonn von der Filmzensur eben in diesen osteuropäischen Staaten damals?
Erstmal fällt schon auf, dass es tatsächlich einige Ähnlichkeiten gibt. Also diese Angst davor, dass Filme einen negativen Einfluss auf die eigene Bevölkerung haben könnten, wenn sie aus dem anderen Machtbereich kommen und dort etwas abbilden, was nicht zum eigenen Kulturverständnis gehört, die war zum Teil sehr gleich. Also da erinnern mich die Bonner Beamten tatsächlich an die Kollegen in Ost-Berlin, die mit ähnlichen Motiven zum Beispiel westliche Filme zensiert haben oder nicht für die DDR-Kinos freigegeben haben. Was in Bonn tatsächlich anders ist, ist eine Selbstreflexion, die einsetzt im Verlauf der Jahre. Also wenn man sich die Akten genau anschaut, dann merkt man, dass es Beamte gibt, die sagen, wir haben hier zwar ein Bedürfnis, bestimmte Filme von der Öffentlichkeit fernzuhalten, aber wir können das eigentlich mit den rechtsstaatlichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, gar nicht. Es gab auch lange Zeit gar kein wirklich gültiges Gesetz. Das hat man erst 1961 geschaffen. Da war der Ausschuss schon 7 Jahre lang tätig, mit dem man überhaupt nach außen hin argumentieren konnte. Und das ist tatsächlich dem Beamten in Bonn zunehmend auch selber negativ aufgestoßen. Und so wie ich das vorhin schon beschrieben habe, es setzt dort eigentlich ein Prozess zu einer Liberalisierung auch in der westdeutschen Öffentlichkeit ein. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zur DDR. Ne, wenn der Ausschuss 1966 aufgelöst wird in der Bundesrepublik, haben wir dort ja eine ganze Hochphase der Zensur gehabt, wobei der DEFA zum Beispiel eine komplette Jahresproduktion verboten wurde, aufgrund von Motiven, die man den Filmen unterstellt hat, dass sie negative Einflüsse auf die DDR-Gesellschaft haben würden. Das ist im Prinzip eigentlich eine gegenläufige Entwicklung, die wir da in der Bundesrepublik beobachten können. Da hat sich die Zensur in dieser Form tatsächlich irgendwann überlebt, schlicht und ergreifend. Die Beamten gehen in Ruhestand und es kommen jüngere Kollegen nach und diese Art der Zensur setzt dann aus.
Vielleicht wagen wir an dieser Stelle ein Fazit. Als jemand, der sich damit so intensiv auseinandergesetzt hat und die Archive durchforstet hat und diese Reihe aufgestellt hat, wofür steht denn diese Form der politischen Zensur für Sie letzten Endes?
Für die große Wirkmächtigkeit, die man damals noch dem Medium Film zugerechnet hat. Manchmal fällt uns es heute schwer, das noch im Detail nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite erleben wir ja auch heute in bestimmten politischen Konstellationen, dass Filme, Bilder, Darstellungen auf einmal sehr, sehr stark politisch aufgeladen werden, losgelöst zum Teil vom Inhalt. Und das kann man anhand dieser Zensur wirklich hervorragend nachvollziehen, welche besondere Bedeutung man dem Medium beigemessen hat, welchen Einfluss man auch darin erkannt hat, im Hinblick auf die Veränderungen, die er möglicherweise im Publikum vornehmen würde. Wobei wir relativ wenig heute darüber sagen können, was denn passiert wäre, wenn bestimmte Filme freigegeben worden wären. Ne? Also beim Tapferen Schneiderlein oder bei anderen Kinderfilmen, da können wir uns schnell darauf einigen, dass da wahrscheinlich mit dem westdeutschen Publikum nicht so viel passiert wäre. Aber der Ausschuss hat schon über einen gewissen Zeitraum bestimmte Debatten einfach unterbunden, in dem Filme nicht öffentlich zu sehen waren, die vielleicht durchaus den Einfluss gehabt hätten, eine öffentliche Auseinandersetzung zu führen über bestimmte Themen, wenn man an die NS-Vergangenheit bestimmter Politiker zum Beispiel denkt. Und ich sehe unterm Strich dort einfach die Zensur auch als Spiegel bestimmter gesellschaftlicher Prozesse. Da ist Film dann eben mehr als nur das eigentliche Medium, sondern eben auch ein Spiegel einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklung.
Die Filmreihe Der Bundeskanzler wünscht einen harten Kurs zur politischen Filmzensur in der Bundesrepublik Deutschland beginnt am kommenden Freitag in Berlin. Mehrere Informationen zum Programm, zu den Filmen gibt es auf der Homepage des Zeughauskinos unter www.dhm.de. Und ich sprach mit einem der Kuratoren der Reihe, mit Andreas Kötzing. Vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.
Und bei uns kommen hier gleich die 15 Uhr Nachrichten und danach eine Sondersendung zum Thema künstliche Intelligenz und Film. Können wir den Bildern noch vertrauen?
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Und mit dabei ist auch die vielleicht bekannteste KI der Filmgeschichte.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Du wirst jetzt tun, was ich dir befehle. Öffne das Schleusentor.
Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl.
Hall 9000, der Bordcomputer aus Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum, wird zurzeit immer wieder gerne herangezogen, wenn es darum geht, die unheimlichen Folgen der künstlichen Intelligenz auf uns Menschen zu beschreiben. Doch zwischen Hall 9000 und ChatGPT liegen ja Welten. Und wie diese Welten dann doch den Film und seine Produktion heute schon prägen und vielleicht sogar verändern werden, darüber diskutieren wir in den kommenden Minuten und vielleicht werden wir am Ende dieser Stunde die Fragen beantworten können, ob wir den Bildern noch trauen können oder ob sich unser Blick verändern muss. Künstliche Intelligenz ist ja derzeit so ein Buzzword schlechthin. Alles diskutiert über den Einfluss von hochentwickelten Algorithmen auf unsere Schulen, auf unser Arbeitsleben. Die Feuilletons debattieren darüber, wie elaborierte Deepfakes unsere Gesellschaften spalten, wie Urheberrechte damit vielleicht endgültig unter die Räder geraten. Und all diese Aspekte bündeln sich wie so häufig auch in der Welt des Films. Auch hier ist der Einfluss von KI seit Jahren Teil des Alltags der Filmindustrie. Vom Drehbuchschreiben und Casting bis hin zu den Special-Effekten und Vertrieb. KI verändert die Art und Weise, wie Filme gemacht und gesehen werden. Bevor wir die ganzen Vor- und Nachteile der KI in der Filmwelt debattieren und damit auch,
weil es vielleicht das Schicksal aller KI-Debatten zurzeit ist, viel Prognose und Vorhersagen wagen müssen. Bevor wir das alles machen, nimmt uns Christian Berndt jetzt erstmal mit in die Welt der Praxis, ins KI-Labor in Potsdam-Babelsberg und zeigt uns, wie stark KI die Arbeit von Deutschlands größtem Filmstudio mittlerweile beeinflusst.
Hier habe ich mal eine Beta-Version von einem Skybox-Generator aufgemacht.
Auf dem Bildschirm sieht man eine Winterlandschaft. Wir sind im Creative Exchange Studio der Filmuniversität Babelsberg. Björn Stockleben, Professor für Produktion neuer Medien, führt am Rechner Bilder vor, die als Hintergrund für Filmproduktionen genutzt werden können. Generiert wurden sie von KI, künstlicher Intelligenz.
Wenn man das so sieht, funktioniert das ganz ordentlich. Man sieht dann manchmal, dass es Tannen gibt, die zwei Spitzen haben. Oder da sind mal vier Tannenzapfen übereinander gestapelt.
Die KI-generierte Landschaft hat kleine Fehler, aber es gibt auch ein KI-Kontrollprogramm, das trainiert ist, solche Makel zu erkennen. Die KI lernt schnell und sie ist aus der Filmproduktion nicht mehr wegzudenken. Das geht los mit der Ideenentwicklung für Drehbücher. 2016 entstand mit dem Kurzfilm Sunspring der erste Film nach einem komplett von KI verfasstem Drehbuch.
Genauso mit Sprachen. Es gibt jetzt einige Dokumentationen, Andy Warhol-Dokumentationen, wo Andy Warhols Stimme für diese Dokumentation generiert wird.
Sagt die Professorin für bildorientierte Medientechnologien an der Filmuniversität Babelsberg, Lena Giesecke. Und KI kommt zum Einsatz bei Hintergrundpanoramen im Film und für Storyboards, also szenischen Darstellungen von Drehbüchern. Und KI spielt auch eine wichtige Rolle bei der bildnerischen Bearbeitung von Schauspielern im Film.
Aging ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache.
Das bedeutet, das Aussehen von Filmcharakteren je nach Alter der Filmfigur zu verändern. In Martin Scorseses The Irishman von 2019 spielten Al Pacino und Robert De Niro die gleichen Filmfiguren parallel als alte und als junge Männer. Die Gesichter der Schauspieler wurden mit KI bearbeitet, allerdings passte im fertigen Film das junge Aussehen kaum zu den Bewegungen der älteren Darsteller. Schauspielerinnen mit KI zu kopieren und dann das bildnerische Duplikat für eine gesamte Filmhandlung zu nutzen, ist machbar, allerdings eher im Actionfilm.
Tatsächlich ist das wahrscheinlich gar nicht so schwierig. Man müsste es eher bei einem Drama versuchen, wo es wirklich um nuancierteren menschlichen Ausdruck geht.
Zwar gibt es digital veränderte Darsteller in Filmen schon lange, mit dem Motion-Capture-Verfahren werden dabei Körperbewegungen und mittels 3D-Masken die Gesichter gescannt, um so die Mimik zu kopieren. Jetzt genügt mit den sogenannten Deepfake-Algorithmen ein Foto als Vorlage. Die Frage steht mittlerweile im Raum, wann der erste komplett KI-generierte Blockbuster entsteht. KI-Kurzfilme gibt es bereits.
Ich glaube, da wird ganz viel Umbruch in der Filmbranche passieren und es fallen sicher auch Jobs weg. Und das ist tragisch. Aber in der Summe als Filmschaffende sehe ich das eher als noch ein weiteres Werkzeug für künstlerischen Ausdruck.
Gerade welche kreativen Fähigkeiten KI entwickelt, ist es, so der Film- und Medienwissenschaftler Jörg von Brinken, was sie vielleicht mehr noch als das technologische Potenzial dem Menschen unheimlich macht.
Es geht um das Bewusstsein, das sozusagen eine Revolution erfährt, das im positiven oder auch im negativen Sinne einen Schock erlebt, was künstliche Intelligenz gerade auch im künstlerischen Bereich zu leisten vermag.
Auch beim Medienunternehmen Volucap auf dem Studiogelände Babelsberg ist KI im Einsatz, so Geschäftsführer Sven Bliedung von der Heide.
Durch diese Verfahren ist man jetzt das erste Mal in der Lage, überhaupt Menschen wirklich fotorealistisch detailgetreu als Duplikat in Filmen darzustellen, ohne dass der Zuschauer es wirklich wahrnimmt. Und das ist natürlich eine riesen Revolution in der Filmindustrie, weil es ergibt viel mehr Freiheit in der Produktion.
Volucap hat ein KI-gestütztes Verfahren entwickelt, mit dem Darsteller als Avatare für Videospiele und als virtuelle Statisten im Film besonders wirklichkeitsnah dupliziert werden können. KI lernt in atemberaubendem Tempo dazu.
Seit ein paar Monaten erst ist man in der Lage, durch Texteingaben bewegte Bilder zu erzeugen und nicht nur Bilder. Und bei Video wird das jetzt kommen. Und sobald man das einmal gelöst hat, ist es egal, ob der Film dann im Fernsehen, im Kino oder welche Dauer er hat.
In vielleicht einem Jahr, meint Bliedung von der Heide, wird man bereits mit Eingabe von Stichwörtern ins Handy einen Kurzfilm erzeugen können. Und bald danach wird es KI auch möglich sein, ein persönliches Filmprogramm für zu Hause in Echtzeit zu generieren.
Man kann sich so vorstellen, man kommt nach Hause, hat einen stressigen Tag gehabt, man macht irgendeinen Bildschirm an, will unterhalten werden und ich brauche halt kein Programm auswählen, weil das System weiß, was ich irgendwie für einen Tag hatte, ob ich irgendwie Entspannung suche oder Action und es wird automatisch eine Geschichte geschrieben und die Bilder dazu erzeugt. Also in 3 Jahren werden wir auf jeden Fall zu Hause schon Kurzfilme auf diese Weise generieren können.
Eines der häufigsten Worte, das man in Babelsberg hört, ist noch nicht. Die KI-Technik entwickelt sich schneller, als die KI-Expertinnen selbst erwartet haben. Wohin diese Entwicklung führt, kann niemand absehen. Aber sie wird, so heißt es übereinstimmend, gravierende Folgen für den Film haben.
Christian Bernd gab uns ein paar Impulse zum praktischen Einsatz der KI in der Filmindustrie. Was das aber für uns bedeutet, das klären wir gleich nach Michael Kawanuka und One More Night. Der vielfältige Einfluss der KI auf die Welt des Films ist unser Thema in den nächsten Minuten. Da geht es auch um die unterschiedlichen Einflüsse, wie KI benutzt wird, unter anderem auch auf die Rolle des Drehbuchautors. Darüber will ich diskutieren mit Drehbuchautor Stefan Stuckmann, der mir aus Düsseldorf zugeschaltet ist. Hallo.
Hallo.
Und mit dabei ist auch Filmkritiker Lukas Bawenschik, zugeschaltet aus Heidelberg. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir wollen jetzt in 3 Runden dieses Thema KI und Film, ja, diskutieren, uns annähernd und aus aktuellem Anlass beginnen wir beim Schreiben und der Kunst des Drehbuches. Auch weil in den USA ja gerade die Drehbuchautorinnen und Autoren streiken. Zwar geht es da um auch gewerkschaftliche Lohnforderungen im Zeitalter von Streaming, will man mehr Geld haben für die Leistung. Aber es geht eben auch um Regulierungen im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Die werden dort zum Teil auch gefordert, wie wir jetzt mal hier hören können, von 2 Drehbuchautoren in Los Angeles.
It's an emergent technology and it can be used for good or ill, but I think right now we don't know its possibilities.
And I think the fact that the producer side won't even engage in a discussion about AI and the possibilities of it affecting writers shows their it betrays their idea that they could use it to benefit themselves.
Also es sind noch alles unkonkrete Forderungen, würde man an dieser Stelle sagen. Es werden Befürchtungen geäußert, dass die Produzenten gar nicht erst darüber diskutieren wollen, ob man nicht KI-Benutzung beim Drehbuchschreiben regulieren sollte. Die Frage ist ja auch, ob bald KI-Generatoren wie ChatGPT vielleicht auch die günstigere Variante sind, wenn es darum geht, Serien- oder Late-Night-Show-Skripte zu schreiben. Deshalb meine Frage an Stefan Stuckmann, ist das eine berechtigte Befürchtung?
Ich glaube, die Frage ist, wie lang der Zeithorizont ist, über den man da spricht. Weil ich glaube, kurzfristig gesehen ist es komplett illusorisch. Also jeder, der sich ein bisschen tiefer mit diesen Large Language Models, auf denen jetzt ChatGPT oder Google Bard oder so basieren, beschäftigt hat, der weiß und der merkt relativ schnell, da ist kein gutes Drehbuch raus zu generieren. Eben einfach deswegen, weil es ja sich um das, was die KI-Forschung, also eine Narrow AI handelt, also wirklich eine AI, die super spezifisch auf einen bestimmten Zweck entwickelt wurde, aber eben keine General AI ist, also die quasi ähnlich wie ein Mensch wirklich Themen durchdringen kann. Alles, was man jetzt sieht bei ChatGPT, arbeitet immer nur auf einer Oberfläche. Und jede Szene, die man jetzt von der künstlichen Intelligenz generieren lässt, krankt genau daran, dass zwar Dialoge und Wörter hintereinander gestellt werden, die oberflächlichen Sinn machen, aber die kein Thema inhaltlich durchdringen und die auch gar nicht in der Lage sind, zum Beispiel uneigentlich zu sprechen. Also quasi Sachen wie Ironie sind für sowas wie ChatGPT nicht wirklich herzustellen. Das Ding ist, man weiß natürlich nicht, wie entwickelt sich das in den nächsten 2 Jahren, in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren. Ich glaube, und also die meisten Wissenschaftler, die sich jetzt gerade mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und mit diesen Narrow AI-Modellen, viele davon sagen sogar, dass diese Modelle jetzt gerade schon an die Grenze dessen kommen, was mit dieser Form der Technik überhaupt möglich ist. Gleichzeitig gibt es innerhalb dieser KI-Forschung großen Streit darüber, wie weit ist denn General AI entfernt. Und sobald es die gibt, ist das Rennen sowieso verloren. Ich glaube dann, wenn Computer wirklich in der Lage sind, selbstständig tolle Literatur oder tolle Drehbücher herzustellen, braucht man als Autor oder als Autorin auch nicht mehr darüber streiten, ob man das verbieten soll oder nicht. Dann wird das einfach passieren. Das weiß man nicht. Und deswegen ist tatsächlich der Streitpunkt innerhalb des Autorenstreiks in den USA gerade nicht, okay, wir werden morgen ersetzt durch KI, sondern diese Verträge, die jetzt geschlossen werden, schauen ja immer 10 Jahre in die Zukunft. Und dadurch, dass niemand genau weiß, was passiert in den nächsten 5 oder 10 Jahren, ist das jetzt ein Thema. Aber das ist nicht nichts, was dieses Jahr oder nächstes Jahr akut wird.
Lukas Bawenschik, wie schätzt du das ein? Ich meine, es gibt ja mittlerweile so ganze Bibliotheken über das Drehbuchschreiben. So, wie schreibe ich den Blockbuster in 10 Tagen? Ist das nicht vielleicht auch der größte Angriffspunkt bei der Filmproduktion, eben das Drehbuch, wenn es darum geht, welchen Einfluss die KI auf die Welt des Films haben könnte?
Absolut. Wer sich zu genau an bekannte Ratgeber wie Blake Snyders Rettet die Katze oder Sid Fields Screenplay orientiert, schreibt sicher sehr schnell Drehbücher, die wahnsinnig mechanisch wirken. Aber Menschen sind eben immer noch in der Lage, originelle Ideen zu haben. An KIs hingegen wird ja oft kritisiert, es handele sich um sowas wie stochastische Papageien. Sie können in der Regel nur das wiedergeben und neu arrangieren, was eben schon in den Trainingsdaten enthalten ist. Und ich glaube tatsächlich, beim Blockbuster- und Unterhaltungskino, da folgt man natürlich oft bekannten Mustern mit leichter Variation. Und dort wird KI wahrscheinlich dann auch am frühesten die großen Erfolge feiern, im Fernsehen vielleicht auch. Ich denke, Arthouse-Künstler wie, keine Ahnung, Claire Denis oder Julia Ducournau haben erst einmal nicht wahnsinnig viel zu befürchten. Die Frage ist dann eben, wie wichtig dem großen Mainstream-Publikum die Überraschungen in ihrem Entertainment sind. Und da gibt es ja eigentlich auch schon sowas wie einen Präzedenzfall. Im Medium der Videospiele sind prozedural generierte Inhalte längst Industriestandard. Und dort regt sich bei den Konsumenten und vor allen Dingen bei der Kritik schon seit Jahren ein sehr spürbarer Widerstand gegen diese immer gleichen, zufällig generierten Spielwelten. Und sollte sich KI in der Filmindustrie verbreiten, sehe ich ähnliche Ermüdungserscheinungen voraus. Hypes vergehen ja oft so schnell, wie sie eigentlich auch gekommen sind.
Wir haben uns ja zu dritt auch einen Kurzfilm angesehen, Sunspring. Der ist jetzt schon 6 Jahre alt. Das war damals der erste Film, der vollständig aus der KI stammt. Also das Drehbuch wurde generiert von einer KI. Und Oscar Sharp war der Regisseur des Films und hat die Dialoge eben dann in Bilder umgesetzt. Und hier mal ein kurzer Ausschnitt aus Sunspring.
In a future with mass unemployment, young people are forced to sell blood.
You should see the boy and shut up. I was the one who was going to be 100 years old.
Well, I saw him again. The way you were sent to me, that was a big, honest idea.
Es ist also eine Art Science-Fiction-Film und wir haben jetzt die Dialoge gehört, weil das ja quasi die generische Leistung der KI war. Vielleicht an Lukas erstmal die Frage, sieht man dem Film denn irgendwie an, das Leben der KI dahinter? Ich meine, die Dialoge hätten jetzt auch vielleicht ein David Lynch verfassen können zum Teil. Ich muss zum Kind gehen, hat mich zum Beispiel an Twin Peaks erinnert.
Ich finde schon, die Dialoge sind sehr sprunghaft und hängen kaum zusammen. Es werden vor allem Phrasen und Schlagwörter aus bestehenden Drehbüchern neu zusammengewürfelt. Man merkt, KI versteht Zeichensysteme wie Sprachen eben nicht, sondern erkennt primär Muster. Allerdings würde ich in diesem spezifischen Fall auch hervorheben, die Schauspieler und die Regie betonen die Fremdartigkeit des Skripts noch weiter. Es wird ja gar nicht erst versucht, dem Gespräch so eine Natürlichkeit zu verleihen oder einen vertrauten Rhythmus. Und das ist sicher ein wichtiger Faktor in den nächsten Jahren. Wie gut funktioniert die Schnittstelle, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine? Wie schnell gewöhnen sich Darsteller und Filmemacher an KI-generierte Texte und vielleicht dann auch später Bilder? Es gibt ja schon neue Berufszweige wie den Prompt-Engineer, der für 3-stellige Beträge von Firmen eingestellt wird. Und ich glaube, an diesen Schnittstellen wird viel passieren in den nächsten Jahren.
Stefan, beweist denn dieser Film vielleicht deine These vom Anfang, dass der Weg noch weit ist für ein Drehbuch aus einer KI?
Also ich glaube schon, weil also aus meiner Sicht ist dieser Film und also ich glaube jeder, der den guckt, wird das bestätigen, ist vor allem ein Werbegag, weil alles, was in dem Film interessant ist, ist nicht die AI. Die Dialoge sind wirklich Quatsch. Es gibt keinen großen Bogen. Es ist also wirklich zusammengezimmert. Man muss sagen, wenn man das Gleiche heute machen würde, wäre das deutlich besser, aber immer noch sehr langweilig. Ich finde, der Film ist gleichzeitig ein Beispiel dafür, wo einem KI helfen könnte, weil tatsächlich, was gerade auch schon angesprochen wurde, die Formelhaftigkeit von vielen Hollywood-Produktionen. Ich denke da immer an dieses berühmte Pareto-Prinzip. So 80% der Arbeit schafft man in 20% der Zeit und die letzten 20% der Arbeit kosten einen 80% der Zeit. Ich habe das oft in so, auch im Internet, wenn es gibt zum Beispiel ein interessantes Reddit über ChatGPT, wo Leute darüber diskutieren und Sachen generieren und die dann teilen. Und viele versuchen das mit Geschichten oder mit Drehbüchern und sind oft sehr beeindruckt. Und ich als Fachmann schaue da drauf und denke so, ja, aber das hätte mir jetzt eine halbe Stunde gespart, also den Plot zu generieren oder die groben Plotpoints des Save the Cat-Prinzips jetzt da drauf zu legen. Das ist eine halbe Stunde Arbeit. Alles, was jetzt noch fehlt, ist meine eigentliche Arbeit, die mich jetzt die nächsten 3 Monate kosten würde. Und in diesem Film sieht man das auch. Alles, was da interessant ist, ist quasi die Nuancierung des Spiels, es ist das Szenenbild, ist alles, was quasi die Menschen jetzt draufgegeben haben. Und ich glaube, dafür ist es eigentlich ein Beispiel. Also tatsächlich, wie kann uns KI in den nächsten Jahren helfen, einfach unsere Arbeit effizienter zu machen, aber nicht uns zu ersetzen.
Aber nutzt du ChatGPT bei deiner Arbeit als Autor, als Drehbuchautor in der letzten Zeit, auch wenn es jetzt nur eine Spielerei ist? Und wenn ja, in welchem Umfang, in welchen konkreten Fällen?
Ja, ich finde immer, ich muss immer an Douglas Adams denken, der gesagt hat, Schreiben ist scheiße, geschrieben haben ist super. Und da finde ich mich total wieder. Deswegen, ich umarme alles, was mir irgendwie hilft, schneller fertig zu werden. Und ich habe super viel mit ChatGPT rumgespielt, als es rauskam, und habe tatsächlich diverse Nischen gefunden, wo das echt hilfreich ist. Diese Nischen sind tatsächlich in der Regel komplett andere, als man so vermuten würde, wenn man der öffentlichen Debatte folgt. Was zum Beispiel super ist, mit ChatGPT Sprache auf oberflächlichem Level zu konvertieren. Ich kann einen kurzen Dialog reingeben und sagen, schreib das so um, als hätte das ein Teenager geschrieben, oder schreib das so um, als hätte das jemand geschrieben, der nur gebrochen Deutsch spricht. Und das Ergebnis, was da rauskommt, ist nie perfekt. Ich kann es nie eins zu eins benutzen, aber da ist immer irgendwas drin, was ich interessant finde. Oft sind es einzelne Wörter, wo ich denke, ah, okay, damit kann ich irgendwas anfangen. Oder super banale Sachen, was immer wieder ein Teil des Problems, also ein banales Alltagsproblem des Drehbuchautors oder der Autorin ist, so wie nenne ich meine Figuren. Früher habe ich immer in so Namensdatenbanken, so babynamen.de und so geforscht, einfach um rauszukriegen, okay, was war denn, wie heißen Männer, die in den 70ern geboren wurden in Westdeutschland? Heute, das kann man einfach ChatGPT fragen, gib mir 10 Männernamen für deutsche Männer aus den 70ern, und es macht so papapapapap und ist immer super. Und dann weiß ich, ah, okay, die heißen Stefan, Thomas, Michael. Also konkrete Arbeitserleichterung. Einfach, es spart mir vielleicht nur 10 Minuten, aber das sind genau die 10 Minuten, weil immer, wenn ich mein Programm verlassen muss, auf irgendeine Website gehen muss, dann ist ja Twitter, alles andere ist immer nur ein Klick entfernt. Das sind so die kleinen Luken, aus denen man dann wieder in seine Prokrastination springt. Und ChatGPT hilft mir total, einfach das zu vermeiden und dann mehr im Flow zu bleiben.
Beim Schreiben hört KI ja längst nicht mehr auf. Auch die Bilder werden immer wieder manipuliert und nahezu völlig künstlich erschaffen. Wir sprechen gleich weiter, ob wir bald vielleicht sogar Schauspieler komplett aus der Festplatte feiern werden. Mit dem Filmkritiker Lukas Bawenschik und dem Autoren Stefan Stuckmann spreche ich weiter über den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Welt des Films. Und wir wollen jetzt stärker die visuelle Ebene ins Spiel bringen. Lukas, du warst ja letztens bei den Kurzfilmtagen in Oberhausen, wo ja das Thema auch präsent war. Unter anderem wurden Filme gezeigt, die virtuelle Welten als Drehorte genutzt haben. Also das Ganze wurde als Machinima bezeichnet. Wie muss man sich das vorstellen?
Man muss vielleicht kurz anmerken, dass Machinima kein neues Phänomen sind, sondern schon wirklich seit den 90er Jahren existieren. Der Begriff setzt sich zusammen aus Machine und Cinema, und Künstler nehmen die Engines von Videospielen, also die den Spielen zugrunde liegende Software, um damit dann neue Filme zu kreieren. Und man sieht dann also eine Geschichte, aber sie entsteht aus den Grundbausteinen, etwa von dem erfolgreichen Videospiel Grand Theft Auto 5, oder präsentiert sich in der Grafik von Counter-Strike.
Und ist das eine überzeugende Technik?
Na, an den Machinima auf jeden Fall war bemerkenswert, dass sie so eine Zweckentfremdung vornehmen und das einen durchaus bemerkenswerten Effekt hat. Also rasante Actionspiele werden dann wahnsinnig melancholisch und die Elemente des Spiels werden so neuen Funktionen zugewiesen. Und aus diesem Bruch zwischen verschiedenen Logiken entsteht eine Kraft. Aber es gab tatsächlich in Oberhausen auch Filme wie zum Beispiel Let's Be Friends zu sehen, der angeblich der erste zu 100% von KI geschriebene und animierte Kurzfilm war. Und darin stellen so Computerfiguren Thesen zu KIs vor. Einmal wird sogar bei James Camerons Avatar-Filme gespottet, die immer noch Menschen als Grundlage für ihre Bilder brauchen. Das ist sicher auch eine Vision der Zukunft.
Stefan, auch eine komplette KI-Serie gab es ja schon, beziehungsweise ein Experiment. Ich glaube, das Wort Experiment könnte man für all diese Werke schaffen. Da ging es um eine ewig andauernde Seinfeld-Folge, wo die KI die Dialoge letztendlich geschrieben hat zu dieser sehr bekannten Comedy-Serie aus den 90er Jahren. Aber es war ja unterm Strich auch, also visuell zumindest, ein gruseliges Experiment.
Das ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Also wenn man so mit 90er Jahre Pixel-Computerspielen groß geworden ist, verliebt man sich oder hat man sofort nostalgische Gefühle. Aber ja, also meiner Meinung nach hat das vor allem so als obskures, interessantes Objekt funktioniert, was man irgendwie in ein Museum stellen könnte und an dem man immer wieder vorbeigeht, eine eine Minute zuguckt und dann weitergeht, weil auch hier nichts, was Seinfeld toll gemacht hat, hat sich in dieser computergenerierten Serie wiedergefunden. Also die Dialoge waren furchtbar. Es gibt immer mal wieder so Momente, wo es aus Versehen interessant oder aus Versehen originell ist, einfach weil sich Dinge widersprechen oder einfach kurz Quatsch generiert wird. Die Stimmen sind entfernt so ähnlich. Grafisch ist es also super minimalistisch. Also wenn man diese Art von Pixelart mag, ist es auch interessant. Aber wie gesagt, ist es was komplett anderes und funktioniert auf eine ganz andere, viel reduziertere Weise als Seinfeld und ist meiner Meinung nach überhaupt nicht vergleichbar.
Wir haben uns zu dritt auch nochmal ein anderes Beispiel angesehen. Einen Trailer, einen fiktiven Trailer, einen KI-Trailer müsste man sagen, zu einem fiktiven KI-Film, The Great Gatsby. Wir hören mal kurz rein, wie das dann klingt.
The music, the atmosphere. It's like stepping into a whimsical dream.
Care to dance and make this dream even more enchanting, madame.
Featuring stunning dance performances, unexpected twists, and a touch of feline elegance. This whimsical and captivating romantic comedy set in the glamorous 1930s era is sure to sweep you off your feet.
Dieser Trailer hat auf Twitter für zumindest ein paar Stunden für einige Diskussionen gesorgt. Einige fanden das total begeisternd und überzeugend, weil wir ja auch ganz schlimme Katzenfilme unter anderem von Tom Hooper gesehen haben. Aber andere fanden das natürlich den Beweis dafür, dass KI-Trailer eigentlich nur eine Spielerei sind. Ich weiß nicht, wie ging es euch denn?
Ja, auch hier wieder. Also ich finde, KI kann tatsächlich in kurzen Momenten auf kurze Strecke gesehen Dinge hervorbringen, die sehr interessant sind. Aber wir reden ja hier konkret über Drehbuchschreiben und dann auch im Sinne von Serien oder Film. Und tatsächlich, diese großen Sprachmodelle, die wir jetzt haben, sind nicht in der Lage, wirklich einen großen Bogen zu spannen oder auch nur also länger als ein oder zwei Seiten irgendwie eine Erzählung zu halten und dabei das Thema auch zu durchdringen. Deswegen, egal wie viel kurze, interessante Dinge jetzt noch in den nächsten Monaten geboren werden durch ChatGPT oder andere Dinge, andere Sprachmodelle, ich glaube, das ist keine akute Gefahr fürs Drehbuchschreiben.
Da würde ich mich anschließen. Schmelzende Gesichter, verzerrte Hände, sehr vertraute Filmsituation. Hier profitiert die Software sicher ganz stark auch vom schnellen Schnitt eines Trailers. Keine Situation hier muss besonders lange wirken und sich entwickeln. Und wer weiß denn, wie das Ganze tatsächlich in voller Länge aussieht. Erst über die lange Strecke entwickelt ja KI ihre deutlichen Kinderkrankheiten.
Ja, aber ist es nicht so, dass gerade so die Kunst des Trailers schon etwas Generisches hat? Ist es ja letztendlich ein Werbespot für etwas? Und könnte man sich nicht vorstellen, dass gerade so die Werbeindustrie, aber auch so eine Art Filmtrailer durchaus etwas ist, was man früher oder später von der KI einfach erledigen lässt?
Ja, ich dachte mir bei diesem Trailer zumindest, man könnte das auch so als Pitch benutzen. Also wenn man irgendwie eine Konzeptidee an einen Produzenten bringen möchte, dann hat man hier schon mal so eine Art Visualisierung von dem, was in der Zukunft kommt. Und sicher, Werbung ist sehr generisch und wir sehen ja auch schon, zum Beispiel auch in den sozialen Medien, digital erstellte, KI-erstellte Bierwerbespots, die ähnlich aussehen wie dieser Trailer oder auch schon erste Werbekampagnen. Die Republikaner haben schon erste Negativkampagnen gegen Joe Biden eingesetzt, die eben mit KI generiert worden sind. Und da merkt man, wenn man immer dieselben Phrasen benutzen muss, man merkt noch, dass es von KI erstellt ist, aber klar, das ist sicher eine Möglichkeit in Zukunft des Einsatzes.
Und dann muss man ja auch sagen, Werbung ist ja auch ein Spektrum, also genau wie alle, also Literatur und auch Filme und Serien. Es gibt super banale Werbung, die, glaube ich, relativ schnell, also es gibt dieses, keine Ahnung, Seifenwerbung. Jemand wäscht sich die Hände und sagt so, ah, super. Oder Spülmittelwerbung, wo einfach auch nicht viel passiert. Es gibt natürlich auch super originelle Spülmittelwerbung aus den 90ern. Ich war Villa Riba gegen Villa Bajo und ich weiß gar nicht mehr, für wen das war. Aber es gibt natürlich auch wahnsinnig viel sehr banale Werbung. Genauso wie es wahnsinnig viel banale Texte gibt. Und ich glaube, da muss man einfach ganz klar die Linie ziehen. Ich glaube, ChatGPT ist sehr gut in der Lage, banale Textgenerierung jetzt schon zu übernehmen. Ich glaube aber, alles, was origineller ist und aus der Masse heraus stechen soll und wirklich quasi auch Augen einfängt, so auf Dauer, ist damit nicht möglich. Oder ist nur möglich, wenn tatsächlich menschlicher Input dabei ist, der das alles sortiert und editiert und kuratiert.
Erst wenn die Schöpfungshöhe des Rügenwalder Mühlenfest-Songs erreicht wird, ist KI wirklich in der Lage, die Werbebranche zu dominieren.
Ah, viel besser in viel weniger Worten. Siehst du? Das möchte ich unterschreiben.
Auch ein Ergebnis von nicht computergenerierten Stimmen, mit denen ich mich hier unterhalte. Aber vielleicht müssten wir auch die Frage stellen, ob es auch noch ein fehlendes spannendes Anwendungsgebiet gibt, wenn wir in die Zukunft gucken, beziehungsweise wenn wir uns an das Argument eines Regisseurs klemmen, der für uns in die Zukunft geguckt hat, Joe Russo, hat mit einer sehr, ja, für einige war es eine provokante These, für eine war es eine sehr spannende These. Joe Russo hat neulich behauptet, dass der KI-generierte Spielfilm nur eine Frage von 1-2 Jahren wäre. Und das Beispiel, was er daraus entwickelt hat, ist es ja sehr interessant, weil es hier gar nicht darum geht, dass ein Regisseur uns einen Film präsentiert, sondern dass wir uns selber unsere eigenen Filme machen. Also, dass ich nach Hause komme und ich zitiere jetzt mal Joe Russo, jemand kommt nach Hause und bittet sein KI-Gerät, hey, ich möchte einen Film sehen mit meinem fotorealen Avatar von mir und Marilyn Monroe in der Hauptrolle. Ich möchte, dass es eine Liebeskomödie wird, denn ich hatte einen harten Tag. Und es wird dann eine sehr kompetente Geschichte mit Dialogen wiedergegeben. Die KI ahmt die Stimme nach von mir und auch von Marilyn Monroe. Und plötzlich ist da eine Liebeskomödie mit mir und Marilyn Monroe in der Hauptrolle, die 90 Minuten lang ist. Und ja, so kann ich mir quasi eine spezielle Filmgeschichte zusammenschreiben. Ist das jetzt die Zukunft von Film?
Auch hier, glaube ich, liegt der Teufel im Detail. Also, als ich das gelesen habe, wollte ich erst massiv widersprechen. Danach ist mir eingefallen, okay, also man müsste das mal genau aufdefinieren, weil ich glaube zum Beispiel, fotorealistisch wird das in den nächsten 2 Jahren auf keinen Fall möglich sein. Also egal, wie schnell sich Grafikkarten verbessert, in den nächsten 2 Jahren wird quasi Netflix oder Disney mir nicht auf Wunsch quasi einen Film mit mir und Marilyn Monroe generieren, der 2 Stunden lang ist und quasi in einer fotorealistischen Qualität ist. Dafür ist das alles zu aufwendig. Und ich glaube auch, in 1-2 Jahren ist KI nicht in der Lage, wirklich ein Drehbuch alleine zu schreiben, was 2 Stunden trägt. Andererseits, all diese, also er kommt ja auch aus der Superhelden-Ecke, all diese Superhelden Filme für Marvel und so weiter sind ja schon sehr formelhaft. Also ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass man einfach 300, 400, 500 Versatzstücke generiert oder auch schreibt als Autorenteam, die eine KI füttert und der KI gar nicht quasi das ganze Drehbuch überlässt, sondern nur einfach das zufällige Neusortieren innerhalb bestimmter Parameter. Und ich glaube, also da ist wirklich die Frage, worüber reden wir hier? Weil heutzutage Computerspielgrafik ist schon sehr, sehr gut, ist aber trotzdem noch weit weg von Fotorealismus. Und ich glaube, wenn man die Latte einfach ein bisschen niedriger hängt, dann ist es in 2 Jahren sicher möglich, aber auf einem ganz anderen Niveau, als man auf den ersten Blick glauben könnte, wenn man diesen Satz liest.
Ja, wenn ich Joe Russo wäre, hätte ich sicher auch Angst vor AI. Ich glaube aber, Russo verspricht uns hier eine Hölle des Immergleichen. Ob seichte Unterhaltung oder Hochkultur, wir suchen doch immer irgendwie auch eine Begegnung mit anderen Menschen, mit anderen Meinungen, Positionen, Erfahrungen und Fähigkeiten. Theoretisch könnte sich ja auch jeder an den Schreibtisch setzen, um genau den Roman zu schreiben, den er gerne hätte. Wir tun das aber alle nicht. Kunst ist irgendwie auch immer ein Dialog zwischen einem Künstler und seinem Publikum. Und selbst wenn eine KI zum Beispiel einen Van Gogh perfekt nachmalen kann, ist es nicht das Gleiche, weil er eben nicht von Van Gogh gemalt wurde.
Aber es wird sie auch geben. Ich meine, wir haben ja immer wieder auch Nachrichten darüber, dass Affen malen wie Van Gogh und dann werden diese Bilder ausgestellt. Also müsste man sich nicht einfach darauf einstellen, dass es einen neuen Künstlertypus bald geben wird, eben die KI, der neben den anderen natürlich steht. Das ist ja vielleicht nicht immer Verdrängung, oder?
Nein, ich denke nicht. Ich glaube, hier verändert sich etwas in der Ontologie der Bilder, weil Bilder in Zukunft dadurch, dass sie eben über solche Maschinen wie DALL-E oder also über Software wie DALL-E oder Midjourney entstehen, werden sie beschrieben. Man gibt ja Prompts ein, Befehle, aus denen dann diese Bilder entstehen. Und ich glaube, wir werden in Zukunft einen Typ von Künstler haben, der Filme schreibt wie Romane.
Das ist das Stichwort. Können wir den Bildern noch vertrauen? Darüber reden wir gleich in unserer dritten Runde, wo wir vielleicht ja das sogenannte Uncanny Valley überschreiten werden. KI und der Film ist das Thema in Vollbild, dem Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Und wir wollen jetzt das sogenannte Uncanny Valley überschreiten. Wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, ob wir vielleicht ein anderes Verhältnis zu digitalen Bildern entwickeln werden. Und der Begriff Uncanny Valley, der beschreibt ja diesen Moment, wo Menschen beim Sehen von digitalen Inhalten meinen, ja, das ist realistisch. Und dann kommt der Moment, wo man sagt, das ist zu gruselig, das ist künstlich, das lehne ich ab. Und die Frage ist, ob im Zeitalter, wo die KIs mit ihren Algorithmen immer besser zu werden scheinen, ob wir dieses Uncanny Valley ja vielleicht irgendwann überschreiten werden. Ich weiß gar nicht, Lukas, ist es bald so, dass mir so ein digitaler Avatar aus dem Film Avatar irgendwann so nahe kommt wie mein Nachbar?
Dazu weiß ich natürlich erstmal nicht, wie nah ihr eurem Nachbar kommt, aber ich denke, das wird natürlich eine immer kleinere Valley. Natürlich ist da aber auch dieser Effekt, dass es ja auch darum geht, dass Abstraktion nach und nach Detailreichtum weicht und wir dadurch eben wie ein neues Verhältnis zu den Bildern bekommen. Und ich glaube, je detaillierter man jetzt erstmal wird, desto präziser man berechnen kann, desto größer wird diese Valley erstmal. Dieses Uncanny bezieht sich ja auch auf ein Unbehagen, auf ein merkwürdiges Gefühl. Und ich glaube, wir werden immer stärker bei immer präziseren digitalen Bildern eher ein Gefühl als einen tatsächlichen präzisen Gedanken haben, das sieht fremdartig und falsch aus, sondern wir werden nachher mit dem Gefühl rausgehen, das war aber merkwürdig. Und ich glaube, das wird sich auch noch eine ganze Weile halten. Also bis wir beim Fotorealismus ankommen, beim totalen Kino, da wird es noch eine ganze Weile dauern.
Also sind Schauspieler aus der Festplatte, was ja immer wieder auch gemacht wird, Zukunftsmusik, oder ist man schon vielleicht so weit, dass man sagen könnte, das funktioniert? Also ich meine, ich erinnere nur an Carrie Fisher, die gestorben ist, die Schauspielerin, die Prinzessin Leia aus Star Wars, die dann quasi aus vorhandenem Bildmaterial zusammengesetzt und quasi auch dramaturgisch in den Film eingeflochten worden ist. Also das ist jetzt nicht 100% KI, das ist mir schon klar, aber es ist ja dennoch schon eine Möglichkeit von der Überschreitung dieses Uncanny Valley, weil ich kenne sie ja, aber sie ist ja trotzdem irgendwie digital.
Na, dieses Phänomen ist natürlich auch kein neues. Schon seit 96 zum Beispiel, da hat Fred Astaire in einem Staubsauger-Werbespot mitgespielt, gibt es ja diese Einbindung von mittlerweile verstorbenen Schauspielern in einen Kontext, in dem sie dann eine neue Funktion bekommen. Auch Gene Kelly hat ja schon Breakdance tanzen müssen in einem Volkswagen-Clip. Ich glaube, das wird einfach ganz stark Einzug erhalten in das Rechtssystem Hollywoods. Der Schauspieler Keanu Reeves hat ja schon vor etwa 2 Monaten in einem Interview mit dem US-Magazin Wired erzählt, dass er sich in Filmverträge mittlerweile eine feste Klausel schreiben lässt, dass keine digitale Nachbearbeitung ohne seine Zustimmung erfolgen kann. Denn es gab einmal eine Performance, da hat man ihm eine Träne ins Gesicht gesetzt, die er nicht selber geweint hat, und da hat er sich verweigert. Und ich glaube, das wird Schauspieler in den letzten Jahren und in den nächsten Jahren sehr stark umtreiben, wie formbar bin ich.
Ich habe aber das Gefühl, Stefan, vielleicht kannst du dazu was sagen, dass wenn wir jetzt die kürzere Form nehmen und vielleicht das Uncanny Valley ersetzen mit Deepfakes, also Bilder, die derart täuschend echt Dinge darstellen, in politischen Clips vielleicht oder in Werbeclips oder eben auch in ganz bewussten politischen Manipulationen, dass da ja die Grenze ja schon längst überschritten ist. Da glauben ja viele drauf, dass der Papst im Balenciaga-Mantel umherläuft.
Ja, definitiv. Also da kann man eigentlich gar nicht widersprechen. Da ist ja wahnsinnig viel passiert. Also vieles wurde ja auch schon von Hollywood und für Serien benutzt. Vieles auch einfach nur für harmlosen Quatsch im Internet. Aber sicherlich immer mehr und auf absehbare Zeit auch wieder mehr im Internet, einfach um Desinformation zu verbreiten.
Lukas, wie ist das denn nochmal? Also ist das denn jetzt in der Form unser Verhältnis zu den Bildern? Darum geht es mir ja, ne? Also lernen wir diese Deepfakes dann auch als solche zu erkennen? So, weil ich habe das jetzt verstanden, auch was Stefan gesagt hat, dass wir letztendlich schon jetzt total manipulierbar geworden sind. Also ich weiß jetzt nicht, müssen wir lernen, stärker diese Bilder neu zu lesen, oder kommt das automatisch?
Ich denke, diese Fähigkeit brauchten wir eigentlich schon immer. Also Fotomontagen sind ja jetzt nun auch kein neues Phänomen, sondern schon irgendwie in der Sowjetunion sind plötzlich Menschen aus Bildern verschwunden. Und ich denke, an den Bildern zu zweifeln, das ist ein sehr alter Diskurs. Aber es wird natürlich eine neue Qualität erreichen. Wir werden eben lernen müssen, mit, sagen wir, den digitalen Spuren der Veränderung umzugehen. Das waren bei Photoshop-Arbeiten dann oft irgendwie kleine Pixel, die nicht so richtig passen. Und wahrscheinlich wird es dafür in Zukunft einfach auch Software geben. In der Regel ist die Reaktion auf eine KI, die irgendein Problem schafft, dann ja auch oft eine andere KI, die das bewältigen soll, und der Mensch verschwindet dann ganz nach und nach aus diesen Kreisläufen. Und ich denke, bei Bildern werden wir in Zukunft häufiger das auch einfach nochmal durch eine Software laufen lassen, und die wird uns dann sagen, ja, das ist echt oder eben nicht. Und ich glaube, da verliert der Mensch natürlich etwas an Deutungshoheit.
Ich glaube, die interessantere Frage ist, ob wirklich oder AI-generierte Bilder die größere Gefahr sind oder tatsächlich KI-generierte Texte. Weil wenn man so schaut, was die letzten Jahre passiert sind, allein was diese ganzen St. Petersburger Trollfabriken einfach bei Facebook anrichten konnten, einfach nur indem sie quasi Tausende, Zehntausende Troll-Accounts oder auch bei Twitter eingerichtet haben und Leute mit Missinformationen oder einfach mit schlechten, falschen Ideen so in ihren Bann gezogen haben. Wenn man das jetzt hochrechnet und sagt, okay, da müssen jetzt nicht mehr 200 Leute irgendwo in St. Petersburg sitzen, sondern das kann auch einfach ein Algorithmus auf irgendeiner Serverfarm in Russland oder Nordkorea sein, und auf einmal melden sich Textbots bei Datingseiten an und beflirten irgendwelche Männer auf der ganzen Welt und zwitschern denen komische Ideen über die Welt ins Ohr oder treiben sich auf Facebook rum, auf Reddit, auf Twitter, auf Mastodon. Eventuell ist da mit einem kleineren Hebel viel mehr zu holen.
Es wird sicher viel neue Filter- und Kurationssysteme geben. Das Science-Fiction-Magazin Clark's World ist in den letzten Monaten überschwemmt worden von KI-generierten Geschichten und musste dann aufhören, eben Einsendungen anzunehmen. Und ich glaube, das werden wir an ganz vielen Stellen haben. Ein Überfluss von schnell geschaffenen Informationen und Kuratoren und Filtersysteme, die eben auf diese neue Herausforderung reagieren müssen.
KI und der Film, wir haben jetzt gehört, ein richtiges Fazit können wir noch gar nicht ziehen, weil wir uns mitten in einer Bewegung, vielleicht sogar in einer Revolution befinden. Ich habe versucht, mich in dieser Stunde jedenfalls diesem Thema näher zu widmen, zusammen mit Stefan Stuckmann und Lukas Bawenschik. Vielen Dank für den Gedankenaustausch. Danke euch.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Und wir haben gesehen, dass wir das Vertrauen in die Bilder dennoch nicht verlieren müssen. Das Vertrauen in uns müssen sie auch nicht verlieren. Vollbild gibt es nächsten Samstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.